Okay, das Thema heißt Linux for Africa, ein Projekt, was ich selbst bisher noch nicht kenne, von dem ich hier heute das erste Mal höre. Insofern freue ich mich, dass Tobias Luther, und ich hoffe mal, ich spreche es richtig aus, wenn ich es einfach bloß so ansage, wie es dort steht, Shamsu Sultan von, so wie ich gelesen habe, aus dem Leipziger Außenstelle, das Projekt heute hier vorstellen. Sie werden sicherlich auch noch was zu sich selbst sagen. Bitte.
Ja, Dankeschön. Erstmal herzlich willkommen. Schön, dass Sie gekommen sind und sich für unser Projekt interessieren. Wer uns letztes Jahr schon mal hier gesehen hat, es hat sich einiges getan. Das zeigt sich allein schon daran, dass Shamsu hier steht. Aber das werde ich Ihnen alles gleich der Reihe nach erzählen und ich will Sie nicht zu Beginn gleich überfrachten. Es kommt schon noch früh genug, wenn Sie möchten. Die Auflösung ist hier leider ein bisschen daneben, aber da ich Ihnen ja auch erzähle, kriegen Sie schon mit, was auf den Folien steht. Zunächst, Bildung zählt. Die Frage wird uns sehr oft gestellt, braucht Afrika wirklich Computer, wenn so viele Menschen hungern? Wir sagen ganz klar, ja. Denn Bildung ist Hilfe zur Selbsthilfe ohne Bevormundung. Weil indem wir die Möglichkeit geben, die Bildung zu verbessern, stärken wir auch die Selbstständigkeit der Leute, auch die Kritikfähigkeit der Leute. Das heißt auch, Bildung ist eine Grundlage für eine moderne und solide Demokratie. Weil ohne, dass man gebildet ist, kann man die ganzen Vorgänge nicht durchschauen. Und je weniger Bildung eine Gesamtbevölkerung hat, desto leichter ist sie zu manipulieren. Und deshalb, umso weniger kritisch ist sie gegenüber dem, was passiert. Deshalb sagen wir ganz klar, auch PCs sind notwendig. Und der Schwerpunkt liegt ganz dick unterstrichen, bitte hören, auch. Und das ist nun mal jetzt unser Ressort. Wir sagen auch, freie Software zählt. Warum? Wenn Sie hier sitzen, brauche ich Ihnen da nicht viel zu erzählen. Freie Software bewahrt selbstverständlich vor der Microsoft-Falle. Freie Software ermöglicht den kreativen Umgang mit der Materie. Man kann, wenn man das gerne möchte, sehr viel tiefer in das Betriebssystem einsteigen. Man kann sehr viel mehr selber Hand anlegen. Man kann tiefer lernen. Freie Software ermöglicht kostengünstig effektive Hilfe. Wir haben gestern mal eben so aus Spaß überschlagen, völlig grob gerechnet mit unserem Server, den wir am Stand stehen haben, den zwei Terminal-Clients. Wir haben geschätzt so ungefähr 1000 Euro in Windows-Stunden darum. Wer kann das für eine ganze Klasse zahlen, wenn wir uns nach Afrika zu schicken? Sie nicht, wir auch nicht. Und wir wollen es auch nicht. Freie Software ermöglicht den kreativen Umgang mit der Materie. Eben was ich gerade schon meinte, da kann man tief einsteigen. Da kann man eben auch solche verrückten Sachen wie Terminal-Server-Lösungen machen, völlig problemlos, ohne dass man noch irgendwelche kleinen Kästchen zahlen muss, wie unter Windows, oder Lizenzkosten zu tragen hat. Es ist einfach eine tolle Sache. Und dazu noch freie Inhalte, wie zum Beispiel ein Abzug von Wikipedia, den wir mit beipacken. Wir haben mit dabei eine Zusammenstellung aus Wikipedia-Artikeln, die speziell für Schulen optimiert wurden. Das ist auch wieder ein wichtiger Bildungsfaktor. Wikipedia ist Weltwissen auf einen Schlag und kann in Afrika auch wirklich kaum vorhandene Schulbücher ergänzen bis komplett ersetzen. Um Ihnen ein bisschen Hintergrund zu geben dazu, wer wir sind, wie wir arbeiten. Linux für Afrika ist zuerst mal ganz oben der Verein freioss.ev. Frei steht auch für Freiburg. Der Verein hat in Freiburg seine Wurzeln. Und Linux für Afrika ist ein Projekt von FreiOSS. Von Linux für Afrika gibt es insgesamt drei Teams. Einmal die Hauptstelle Freiburg. Und die versuchen auch gerade eine Kooperation mit Linux für Paraguay. Ein kleines, sehr junges Projekt. Dann gibt es das Team Leipzig. Das sind wir. Und ein Team in Lübeck. Wenn Sie dazu Fragen haben, muss ich leider gleich sagen, da weiß ich den aktuellen Stand jetzt gerade nicht. Linux für Afrika kooperiert außerdem mit dem Softwareprojekt X2Go. Wir waren ja auch zusammen hier an einem Stand und werden aller Voraussicht nach auch in Berlin wieder an einem Stand sein. Weil wir ergänzen uns einfach wunderbar. Als wir die Software letztes Jahr in Berlin gesehen haben, haben wir gesagt, das ist unsere Lösung und sind sofort umgestiegen. Und das war für uns auch mit dann die letzte Begründung, auf Debian umzusteigen. Und Sie haben ja gerade schon gehört, dadurch tun sich eventuell auch Kooperationsmöglichkeiten mit Skole Linux auf, die ich sehr spannend finde. Darüber hinaus kooperiert das Team Leipzig in Leipzig mit dem TBZ Leipzig, gemeinnützige GmbH. Dazu erzähle ich gleich noch ein bisschen. Und dann kooperieren wir mit dem Verein Städtepartnerschaft Leipzig Addis Abeba e.V., wovon Shamsu mit hier als Vertreter vor Ort ist. Dazu kommt dann auch gleich noch ein bisschen was. FreiOSS, der Verein aus Freiburg, hat weltweit ungefähr 200 Mitglieder. Und das Ziel ist, die Verbreitung von Open-Source-Software weltweit zu fördern. Und Linux für Afrika ist dabei eines seiner Projekte, das Hauptprojekt und was die Verbreitung von freier Software angeht, auch ein sehr effektives Projekt. Weil wir stellen halt Linux-freie Software in afrikanische Schulen und führen die Kinder dort schon von früh, von jung an die Open-Source-Software ran. Und darüber hinaus natürlich auch Lehrer und Eltern. Die Aufgaben von Linux für Afrika sind: Wir sammeln alte PCs als Spenden von Unternehmen und von Privatpersonen, bereiten diese auf, sodass sie benutzt werden können und verschiffen sie dann per Container nach Afrika. In Afrika werden dann an Schulen auf Thin-Client-Terminal-Server-Basis Netzwerke aufgebaut. Fat-Clients sind allerdings auch möglich, also ganz normale Clients, wo eine Festplatte drin ist, ein Betriebssystem drauf installiert ist. Wir tendieren auch dazu zu sagen, wir machen, wenn wir Fat-Clients machen, trotzdem die Möglichkeit, dass auch diese Teil des Thin-Client-Netzwerkes sein können, eben für einen Unterricht dann. Zur Verwendung kommt, das klang ja auch schon mal an, Debian GNU Linux mit X2Go. Darüber hinaus setzen wir eine von uns sorgfältig zusammengestellte Softwareumgebung zusammen, die speziell für Schulen optimiert ist. Da wir von Ubuntu kommen, haben wir uns da erstmal von Edubuntu noch anregen lassen weiterhin, sind aber jetzt auch sehr offen und sehr gespannt, was die Kooperation mit Skole Linux angeht und was sich da entwickelt. Dieses Konzept, was wir fahren, wurde im Vorfeld an Freiburger Schulen entwickelt und erprobt. Und aus einer solchen Netzwerkumstellung von Windows auf Linux ist auch Linux für Afrika entstanden, weil da waren Lehrer aus Tansania und Mosambik gerade vor Ort und die haben gesagt, kann man das nicht bei uns auch machen? Und so ist Linux für Afrika entstanden. Durch unsere Arbeit bekommen Schüler auch in den armen Regionen der Welt die Chance, bereits in frühem Alter mit IT-Technik und einem modernen Betriebssystem zu arbeiten. Das heißt, wir leisten einen Beitrag dazu, die sogenannte digitale Kluft wenigstens ein bisschen zu verringern. Wir legen auch Wert darauf, dass wir nicht nur Technik importieren und hinstellen und dann sollen die Leute selber gucken, wie weit sie kommen. Wir sehen immer zu, dass es an jeder Schule jemanden gibt, der sich den Hut aufsetzt. Wir bilden aus und rechnen und setzen auf einen Schneeballeffekt. Wir erwarten nämlich, wenn wir dort Leute ausbilden, dass sie ebenfalls Leute ausbilden. Das ist für uns Bedingung, um überhaupt aktiv zu werden. Kurz etwas zu X2Go. Dieses Softwareprojekt ist unser Softwarepartner. Es ist eine ziemlich gut durchdachte Terminal-Server Softwarelösung, eignet sich sowohl für lokale Sessions, also im lokalen Netz, als auch für Verbindungen über das Internet. Man kann sich also da auch, das nutzen wir logischerweise nicht, aber es geht über das Internet seine Desktops ranholen. Und ich habe es mal mit einem 1000er DSL getestet, das sogar noch belastet war. Es lief so, dass man gut arbeiten konnte. Ich nenne es auch gerne Screen für grafisch, weil man kann Sessions auch suspenden, an einem anderen Rechner wieder ranholen. Und LDAP-Anbindung ist auch da, sodass es langfristig auch für größere Netzwerke mit geeignet ist. Unser Kooperationspartner in Leipzig, unser längster Kooperationspartner ist das TBZ, das Technologie- und Berufsbildungszentrum Leipzig GmbH. Das ist ein Bildungsträger, die machen außerbetriebliche Lehrausbildungen, Maßnahmen fürs Arbeitsamt und eben auch sind Durchführer für ABMs. Da gab es im Jahr 2007, 2008 eine ABM-Aufarbeitung gebrauchter PC. In dieser ABM war ich mitbeteiligt. Diese PCs wurden gespendet, von uns aufbereitet und sollten karitativen Organisationen im Ausland zur Verfügung gestellt werden. Da ich Hans-Peter Merkel von FreiOSS Linux für Afrika aus Freiburg bereits mal getroffen hatte und gesprochen hatte, habe ich gesagt, das passt doch. Und habe mit noch einem Teilnehmer zusammen die Kooperation in Gang geleiert und so ist das Team Leipzig entstanden. Es läuft derzeit eine zweite ABM, mit der wir weiterhin mit dem TBZ zusammenarbeiten. Diese ABMs sind außerdem noch gefördert von der Arbeitsgemeinschaft Leipzig und dem Amt für Wirtschaftsförderung. Wir haben dadurch das Glück, dass wir unseren Wirkungskreis, wo wir zum Beispiel Spenden sammeln können, erhöhen können, als wir das als Privatpersonen könnten. Wir haben schon PCs geholt aus Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Berlin und sogar einmal auch Brandenburg. Das kann natürlich immer nur per Absprache passieren und es muss sich auch rentieren. Man kann nicht für einen PC mal eben nach Berlin düsen. Das macht niemand. Das verstehe ich auch. Und dann haben wir jetzt seit Jahreswechsel einen neuen Kooperationspartner. Das ist der Verein Städtepartnerschaft Leipzig-Addis Abeba. Und mit dem planen wir wirklich intensiv die Arbeit vor Ort in Äthiopien. Daraus ist auch entstanden, dass wir jetzt Äthiopien als Wirkungsort in Betracht ziehen. Das Ziel von dem Verein ist, das Land Äthiopien und besonders die Kultur von Äthiopien den Leipzigern näher zu bringen. Sie veranstalten Vorträge, Bürgerreisen und laden auch Künstler ein. Und auf deren Initiative ist es auch gewachsen, dass Leipzig und Addis Abeba Partnerstädte sind. Wir haben dadurch direkte persönliche Kontakte nach Addis Abeba und haben zuverlässige einheimische Partner. Da wird Shemsu nachher aber auch gleich noch ein bisschen was zu erzählen. Unsere Software ist so aufgebaut und unser pädagogischer Gedanke, dass wir Spiele integrieren, die die Kinder an Software und PCs überhaupt erst einmal ranführen und den Erstkontakt ermöglichen. Dann haben wir dann selbstverständlich auch Sachen wie OpenOffice drauf, die dann wirklich im Schulalltag genutzt werden können. Auch schon gesagt habe ich, dass wir Wikipedia in Auszügen mit dabei haben. Und wir waren selber überrascht, dass es gewünscht wurde von sehr vielen Schulen, mit denen wir im Vorfeld gesprochen hatten, in der Anfangsphase von Linux für Afrika. Es wird gewünscht, dass wir auch Internettechniken mit zur Verfügung stellen. Sie können sich vorstellen, die meisten Backbones gehen an Afrika vorbei. Mit Internetanschlüssen ist es nicht gerade üppig. Wenn man eine ISDN-Leitung hat, kann man sich schon glücklich schätzen. Aber wir installieren auf unserem Terminal-Server einen Mail-Server und einen Web-Server. Das heißt, die Kinder können sich in dem Netzwerk E-Mails schicken. Wir stellen Webinhalte zur Verfügung, als da wären zum Beispiel ein lokaler Abzug unserer Seite. Logisch, ein bisschen Eigenwerbung muss sein. Es ist eGroupware vertreten. Es ist aber auch zum Beispiel WordPress als Blogging-Software vertreten. Das heißt, darüber könnte man Projekte machen wie eine kleine Schulzeitung oder sowas. Es ist selbstverständlich als Mail-Client vertreten. Und so kann man trotzdem vor Ort mit Internettechniken in Berührung kommen und sie aktiv nutzen. Unser Erfolgserlebnis ist, dass direkt in den Schulen, wo diese Netzwerke bereits laufen, sowohl in Deutschland als auch in Äthiopien, die PCs sind ständig umlagert und äußerst beliebt. Und unsere Erfahrung ist auch, was wir sehr schön finden, jüngere Schüler, die neu sich rantasten, kriegen oftmals dann von den Älteren gezeigt, ey, hier hast du noch ein paar Tricks und das ist cool. Und also es findet dann auch Kommunikation statt. Und unser erstes Netzwerk wurde letztes Jahr am 26.02. in Dar es Salaam in Betrieb genommen. Und davon sind hier mal ein paar kleine Impressionen auf Fotos zu sehen. Da waren Fernsehstationen mit da, jemand vom Agrarministerium, also das wurde dort auch recht hoch begrüßt. Die Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen, sind natürlich neben der Arbeit vor Ort, dass wir PCs einsammeln müssen, aufbereiten müssen, die Transportkosten. Die sind nicht ganz ohne. Ich habe mir jetzt letztens einen Kostenvoranschlag geholt für Addis Abeba und der umfasst 3.500 Euro. Vor Ort müssen die Container dann von vertrauenswürdigen Partnern entgegengenommen werden und bewacht werden. Sie müssen auf die Schulen verteilt werden. Wir müssen irgendwie Ausbildung des Personals vor Ort sicherstellen. Das Netzwerk muss gepflegt werden. Es muss überhaupt erstmal installiert werden. Und es muss eine wenigstens einigermaßen zuverlässige Stromversorgung vorhanden sein. Wer USVs hat, die wir verwenden könnten, her damit. Wir sind dankbar. Weil wenn ich sage, dass dies ein alter Dieselmotor aus dem Lastwagen ist, der jetzt als Stromgenerator dient in einer Schule, brauche ich nicht mehr viel erzählen. Richtig ermutigt und bestätigt hat uns, dass wir letztes Jahr von der UNESCO mit vielen anderen Projekten über Deutschland verteilt ausgewählt wurden als offizielles Dekadeprojekt 2008-2009. Wir haben das als Würdigung und Anerkennung unserer Arbeit genommen und haben uns da wirklich sehr drüber gefreut. Und nebenbei ist es natürlich auch nicht verkehrt, mit einem so hübschen Logo seine Webseite verzieren zu dürfen. Zu unserer aktuellen Arbeit. Wie gesagt, wollen wir in Äthiopien jetzt arbeiten. Und dort fangen wir jetzt so an, dass wir sagen, unser Ziel ist, das Projekt schon im Vorfeld dort so bekannt wie möglich zu machen. Das hat zum Beispiel das Ziel, dass wir bürokratische Hürden so klein wie möglich halten möchten, weil eben viele darüber Bescheid wissen. Möglichst die Öffentlichkeit, viele Behörden, sodass uns nur noch wenige Stolpersteine in den Weg geschmissen werden können. Wir haben bereits die Zusage vom Botschafter, dass wir zollfrei arbeiten können. Und es gab bereits auch erste Gespräche mit dem Bürgermeister von Addis Abeba, der uns Hilfe zugesagt hat. Wir sind derzeit in der Phase, dass wir Schulen auswählen. Als erste Schule, mit der wir kooperieren, haben wir die Sefere Selam Primary School in Addis Abeba ausgewählt. Dies ist eine besondere Schule, weshalb wir sagen, die ist wirklich unterstützenswert. Sie wird von den Eltern selbst verwaltet und dort können auch ansonsten selbst dort noch benachteiligte Kinder zur Schule gehen, die sonst nicht die Chance hätten. Es gibt dort überdurchschnittlich engagierte Lehrer. Und im Februar war Shemsu dort, um schon mal vorab Gespräche zu führen Und ich denke, er wird jetzt ein bisschen was erzählen. Und ich habe hier ein paar Fotos mitgebracht.
So, er hat fast alles erzählt. Also es bleibt nicht so viel übrig von meiner Seite. Danke erstmal. Es geht darum, vielleicht zwei, drei Sätze, wie wir, ich persönlich und mit meiner Schwiegermutter, die ist auch meine unterstützte rechte Hand, wie wir zu Linux für Afrika, vor Afrika gekommen sind. Als wir dort waren, vor einem Jahr, da haben wir die Schule gesehen, beziehungsweise das ist die Schule gegenüber, jene Schule ist unser Haus. In die Schule bin ich auch gegangen. Man kann sich so vorstellen, in der Zeit, wo die Schule gegründet wurde, waren mehr Kinder in der Stadt als Schule. Deswegen, damit man fair bleibt, hat man eine Regelung gefunden von der Regierungsseite, dass eine Familie nur ein Kind pro Schuljahr in die Schule schicken darf, damit jede Familie dann eben ein Kind hinschicken kann. Da ist dann aber das Problem aufgetreten, dass was macht man mit den Kindern, die nicht in diesem Schuljahr dann in die Schule nicht gehen durften, was macht man mit denen? Also warten sie dann ein Jahr später, aber da kommen dann die Nachfolgegeneration und einige bleiben auf der Strecke. Damit sie dann dieses Jahr nicht einfach vergolden, haben die Eltern einfach Geld zusammengetan und erstmal einen Saal, ein großer Saal war es, einfach gebaut und gesagt, okay, ehe ihr auf der Straße landet, bleibt ihr mal hier drinnen und bastelt mal irgendwas oder die älteren Kinder, die in die Schule gegangen sind, in der Pause oder Nachmittag, kommen dann und bringen euch dann Schreiben und Lesen. So ist die Schule entstanden. Und die Kinder, die größer waren, waren dann die Lehrer. Und man muss auch bedenken, dass die Eltern, etwa 90% damals, waren Analphabet, dass man auch die Eltern einfach ein Bett sieht, indem man einfach gesagt hatte, Abend kann man dann die Eltern Grundkenntnisse beibringen, also Schreiben, Lesen und Grundrechnen und Ähnliches. So ist es entstanden und finanziert wurde die Schule weder von dem Staat noch von irgendwelchen Privatpersonen, weil die Leute, die privat unterstützen konnten, haben ihre Kinder in Privatschule geschickt, was besser ausgestattet war als die staatliche Schule. Und der Staat hat auch keine Verwendung für solche Schule gehabt, weil sie auch knapp bei Kasse waren und froh waren, deren eigene staatliche Schule zu unterstützen. So ist die Idee entstanden. Und als ich nach 20 Jahren zum ersten Mal vor einem Jahr dort war, habe ich die Entwicklung gesehen, dass es doch weit, weit, weit größer geworden ist, als es war. Und da haben wir gesagt, dann versuchen wir dann alte Computer in Deutschland zu sammeln und die Schule auszustatten. Nachdem wir aber 10 gute Computer gekriegt haben, haben wir festgestellt, dass das Betriebssystem erstmal Windows war und zum einen und zum zweiten die deutsche Version. Dass man in Äthiopien dann die englische Version bräuchte. Da habe ich überlegt, dass ich dann die XP, die englische Version zu kaufen und neu zu installieren und die Computer per Luftpost hinzuschaffen. Da habe ich dann aber hochgerechnet, dass ich dann für das Geld pro Computer, was ich hier ausgeben würde, 3 Computer in Äthiopien kaufen konnte. So, dass die Idee eigentlich fällig war. In der Zeit, wo wir dann nicht mehr wussten, was wir machen sollten, haben wir von Linux for Africa zufällig erfahren. Und da haben wir dann mit Tobias kurz in Kontakt getreten. Und für mich das Ziel war, erstmal die Schule auszustatten mit den 10 Computern, die wir von MDA gespendet bekommen haben. Aber nach ein paar Monaten wurden von 10 Computern 200. Und je mehr Computer wir haben, umso größer werden dann auch die Probleme, logischerweise. Von der Logistik her und von dem Ganzen. Und als ich jetzt im Februar war, haben wir ein Schema ausgearbeitet, was die Schüler erfüllt haben muss, damit sie in diesen Genuss kommen. Also das ist wirklich ein Genuss, wenn ich so sagen darf. Zum einen wäre, dass ein geschlossener Raum zur Verfügung stehen muss, dass jede Schule, wie auch immer, eine Bibliothek, in einer Form Bibliothek oder Hörsaal zur Verfügung stellen muss, dass jedes Kind, der auch in die Schule geht, reingehen kann oder rankommen darf. Die Schule, die Zafar al-Salam, diese Schule, die hat über 2100 Schüler in 3 Schichten und abends kommen dann die Eltern. So, für die ganze haben mal 68 Lehrer. Konnt ihr mal vorstellen, wie viel die Klasse aussehen kann? Wir haben auch ein paar Bilder, wenn der Tobias weitermachen würde.
Sag doch erstmal, was wir hier überhaupt sehen.
Achso, okay. Das wäre die Schulgebäude, die Hauptschulgebäude. Ne? Also was danach kommt, ist wenig, was der auf der anderen Seite kommt, ist noch weniger. Also das ist die Zentralgebäude. Da sind von 1. bis 8. Klasse verteilt und Jungs und Mädchen, die gehen auch in die gleiche Klasse. Also es gibt keine geschlechtsgetrennte Schule oder geschlechtsgetrennte Klasse. In einer Klasse passen, wenn man geometrisch alles so betrachtet, 60 Leute, also 60 Kinder, aber sitzen tun meistens 84, wenn nicht mehr. Selbst das reicht nicht aus, allen Kindern die Möglichkeit zu geben, durch in die Schule zu gehen. Deswegen hat man auch versucht, in zwei Schichten zu machen. Die erste Schicht geht von 7.30 Uhr bis 1 Uhr und die zweite geht dann von 13.30 Uhr bis 18 Uhr und 18.30 Uhr bis 9 Uhr sind die Älteren dran. Da kann man sich vieles vorstellen, wie die Klasse ablaufen kann oder abläuft und was man mit 10 Computern in meiner Fantasie, was das hier bewirken konnte, nämlich gar nicht. Und zumal, dass das Betriebssystem mit einzelnen so aufgebaut worden wäre. Und diese Lösung, was wir von Linux for Africa präsentiert bekommen haben, hat so viel Sinn gemacht im Vorfeld, dass ich mir gesagt hatte, das muss man unterstützen mit allem, was man hat oder was man kann. Das ist das neuere Gebäude, das durch finanzielle Unterstützung von unserer Seite aus an die Schule gegeben wurde und dass sie so eine Bibliothek, eine Art Bibliothek oder Hörsaal oder Computerraum oder wie man es nennt. Die sind beim Arbeiten und die sind auch fast fertig. Wenn ihr überlegt, was macht ein Auto in diesem Schulgelände, das ist der Transporter, der Sand und Zement und alles, was Baumaterial hinbringt. Die Schule hat eins durchgesetzt, nämlich damit die Kinder von den ärmeren Familien, also es gibt arme Familien und dann gibt es ärmere Familien, ne? Die Kinder von der ärmeren Familien nicht diesen Neideffekt haben, das, was Kleidungsordnung betrifft, zu den anderen nachschauen müssen und neidisch sein müssen, hat man eine Schuluniform durchgesetzt. Alle, die sich leisten konnten, aber auch die sich nicht leisten konnten, werden so in die Schule gehen. Dass das dadurch auch eine vernünftige Schulklima entstehen konnte. Die Bibliothek oder die zukünftige Bibliothek sieht dann von innen so aus. Momentan. Und wenn es fertig ist, wird dann ich kann mir nicht vorstellen, dass die Schule sich noch mehr leisten kann, außer Stühle und Tische. Und drauf kämen dann unser PCs, die wir installieren werden oder hoffen zu installieren. Und das ist die Bedingungen, die wir an die Schule gestellt haben, dass ein Raum, was abgeschlossen werden kann, der bewacht werden kann und auch ein Lehrer oder ein Mitarbeiter von der Schule da ist, der auch die Verantwortung übernimmt, dass das, was da installiert wird, auch dort bleibt. Manchmal haben PCs eigene Füße und die verschwinden schnell. Das ist eine Klasse, also das ist als bildliche Vorstellung der Klasse. Das ist die eine Seite und von der gleichen gibt es dann auf der anderen Seite. Das ist eine Lehrerin, die Klasse übernimmt. Von solcher Klasse hat sie 6 am Tag. Also 6 Stunden macht sie dann am Tag. Und die war zuständig für die Mathematik. Und sie hat dann von 1. bis 6. Klasse eben je eine Klasse für Mathematik unterrichtet. Und in der Klasse waren 85 Kinder. Und der Punkt war eben die PCs, die man hat, in der Klasse zu stellen, damit sie auch in deren Mathematikstunde oder was auch immer gleich mit den PCs zu arbeiten. Da habe ich aber festgestellt, dass die Tische so schmal sind und wenn 4 Kinder nebeneinander sitzen und deren Lehrmaterial haben und darauf dann einen Monitor hinzuknallen, dass wir ein bisschen zu viel des Guten. Deswegen sind wir von dem abgewichen und gesagt, da muss dann ein Raum, ein Computerraum oder eine Bibliothek her, dass sie dann die Klasse dann, die ganze Klasse hingebracht werden kann und laut Plan damit arbeiten können. Das ist die alte Bibliothek oder die Bibliothek, die noch da ist. Also Bibliothek ist so viel übertrieben. Die Regale, die ganz hinten sind, dann die ganzen Bücher, die sie haben oder die da sind. Weil all die anderen Bücher werden an die Schüler verteilt. Aber dadurch, dass nicht so viele Lehrbücher da sind, dass jedes Kind für Mathematik beispielsweise ein Buch kriegt, werden Gruppchen gebildet und 10 Kinder kriegen ein Buch und sie müssen unter sich ausmachen, wann und wie sie das Buch benutzen können. Wie man sieht, auch in der Klasse, es wird nicht geschrien, es wird nicht laut gemacht. Die sind Wissensgier und total gehorsam wäre vielleicht übertrieben, aber die wissen, was sie zu tun haben, damit sie aus diesem Elend rauskommen. Und die beiden, die dahinter stehen mit weißem Kittel, das sind keine Ärzte, das sind die Lehrschaften. Und das sind die Verantwortlichen für die Bibliothek, die verwalten. Und auf die bauen wir auch, dass man, wenn wir dann in der neuen Bibliothek arbeiten können. Die Dame, die links ist, die Physiklehrerin, oder Science nennt man das, allgemeine Wissenschaft, allgemeine Science. Und die bringt dann ihre Schüler direkt in die Bibliothek und die macht den Unterricht verlegt sie dann in die Bibliothek. Und das ist auch der Punkt, wo wir gesagt hatten, dass wir doch praktischer, wenn der Raum größer wäre und auch besser ausgestattet wäre. Die andere Voraussetzung, die wir gestellt haben, ist, dass jede Klasse bei dem Lehrplan mitzuarbeiten und aufzupassen, dass jede Klasse auch, wie soll man das ausdrücken, gerecht in den Genuss kommt. Weil meistens ist es so, dass man kann sich zwar schlecht vorstellen, dass der Lehrer meistens der Onkel von dem ist, der in diese Klasse geht und die Klasse darf dreimal in der Woche. Aber den Vater von dem Kind, von der anderen Klasse, der kann er nicht leiden. Also die kommen nie in diesen Genuss. Damit das sowas nicht passiert, das ist zwar total untertrieben oder übertrieben erzählt, aber damit diese Ungerechtigkeit nicht kommt, wollten wir bei dieser Lehrplanung mitzuwirken, dass jede Klasse dann regelmäßig in diesen Genuss kommt. Die andere Seite wäre, dass wir mit Linux for Africa so zu machen, dass entweder Praktikanten, die sich mit Linux auskennen, dorthin zu begleiten oder zu schicken, dass sie Praktikum dort machen. Diesbezüglich haben wir zwei Anfragen und freuen wir uns auch, wenn es dann klappt. Beziehungsweise dann ein paar Lehrer oder Mitarbeiter von dort hier zu holen und hier auszubilden. Und die wiederum die Kinder und die Kinder wiederum deren Eltern und dieser Schneeballeffekt entsteht. Das Ganze ist mit Kosten verbunden. Und wenn wir die Kosten selber hätten, würden wir auch nicht hier stehen, denke ich mal. Sonst würden wir selber mitmachen. Das Engagement braucht und auch eben die Kosten. Die interessante Sache wäre diesbezüglich auch die bürokratischen Wege im Vorfeld von vornherein zu minimieren und aber auch im Nachhinein nachvollziehen zu können, falls irgendwas schief geht, dass keine Überraschung kommt. Nur vielleicht als Info, wenn ein Container verschifft wird, wenn es geschäftlich ist und ich hab selber geschickt, dann bezahle ich mal den Transport, dann bezahle ich mal Einfuhrzoll, dann schmiere ich mal den Mitarbeiter, schmiere ich mal den anderen, dann kriege ich den Container dorthin, wo ich es haben will. So, das wäre überhaupt keine Kunst. Aber so Spender, Container, zum einen gibt es keiner, der nachfragt, zum zweiten, zum Schmiererei gibt es kein Geld und zum dritten, kann keiner für zur Verantwortung gezogen werden, solange keiner weiß, was im Container war, drinnen war, beziehungsweise wer den Container geschickt hat. Dies aus dem Weg zu gehen, wollten wir oder haben, sind wir dabei, hier in Deutschland, in Leipzig, so populär wie möglich zu machen, dass jeder weiß, das ist ein Container voll mit 200 Computer, die wird nach Äthiopien geschickt. So, je öffentlicher und je publizister, jede Publik ist gemacht wurde, umso schwieriger wird es für denjenigen, Teil oder das Ganze beiseite zu schaffen. Das ist die Erfahrung, die ich selber gemacht habe. Diesbezüglich haben wir mit dem Bürgermeister von Leipzig und mit dem internationalen Wirtschaftskommunikation von Leipzig, mit Herrn Krakow, so gemacht, dass wir auf LVZ in regelmäßigen Abständen stehen und dass man von uns weiß, was wir machen. Von der äthiopischen Seite, wie eben vorher gesagt, mit dem Botschafter, mit dem äthiopischen Botschafter in Leipzig und in Deutschland. Und der Oberbürgermeister von Addis Ababa, wenn er in Leipzig war zum Besuch, haben wir ihn auch diesbezüglich angesprochen, dass das in Äthiopien, in Addis Ababa auch darüber gesprochen wird. Unser Plan ist, im September kommt die vom Bildungsministerium der stellvertretende, fragen Sie mich nicht, also jedenfalls Stellvertreter vom Bildungsministerium und von Tourismusministerium, Tourismus- und Informationsministerium, die Ministerin selbst. So, mit der haben wir im Vorfeld einen Kontakt aufgenommen, dass wir sowas vorhaben. Aus zwei Gründen. Zum einen, dass man uns keinen Zoll kassieren will oder darf, weil dann ist es mehr als die PCs, die wir hätten bezahlen müssen, zum einen. Und zum zweiten, dass die Container genau dorthin kommt, als hätte ich jemanden geschmiert. Das ist der Trick, den wir verfolgen. Und von allen Seiten haben wir bis jetzt eine gute Zusage bzw. Unterstützung versprochen. Ob dieses Versprechen dann hält, wird sich zeigen. Also, und unser Ziel ist oder unser Plan ist, bei der Zeit, wo der Container dann in Addis Ababa ankommt, dass wir beide, vielleicht auch drei, in Äthiopien sind, in Addis Ababa sind und das in Empfang zu nehmen. Und das auch dort, wie wir in Tansania vorhin in Bildern gesehen habt, so publik zu machen, dass jeder weiß, dass auch die 200 Computer-PCs, die wir geschickt haben, auch 200 dort angekommen sind. Hier gibt es natürlich ein neues Problem, dass der Neidfaktor dann von den anderen kommt. Wenn ich eine Schule mit Computer ausstatte, der 500 Meter entfernt ist auch eine andere Schule, die auch genauso arm ist oder noch viel ärmer ist. So, welche Schule gibt man die PCs oder welche Kinder dürfen in diesen Genuss kommen und welche Kinder lässt man auf der Strecke? Das schmerzt. Alleine die Gedanke, dass man sortiert, ihr kriegt, aber ihr nicht, das schmerzt. Also mehr kann ich nicht dazu sagen. Deswegen haben wir versucht, die Schule auszusuchen nach Kriterien. Also nicht persönliche oder subjektive Sachen. Nicht, dass mein Onkel da arbeitet oder die Tante von unser Hausmädchen, die dort war, da wohnt und kennt jemanden, der da in die Schule geht, sondern objektiv. Das sind Schulen, die wir als Kriterien gestellt haben, die weder vom Staat noch vom privaten Organisationen unterstützt werden. Also die Schüler, die sich selber gegenseitig aufbauen und unterstützen. Das ist ein Kriterium. Das zweite Kriterium ist, das muss ein Raum sein, wo wirklich auch die Computer, die PCs drinnen sind und zugeschlossen werden darf, der Raum. Der dritte Punkt ist, dass eben die Schüler jemanden zur Verfügung stellt von der Lehrschaft, der verantwortlich dafür ist und dass wir jederzeit nachvollziehen können oder kontrollieren können, sind sie noch da. Nicht die Kinder, sondern die PCs. Die Kinder werden da sein. Das ist nicht so einfach, weil in dem Moment, wenn man jemanden fragt, ihr kennt das vielleicht von einem Geschäftsmann, wenn man ihn fragt, wie geht's das Geschäft, er sagt immer, oh Scheiße. So, und wenn wir die Schulleitung fragen würden, wie geht's euch denn? Jeder würde sagen, beschissen. So, und deswegen wollten wir persönlich die Schule auszusuchen, mit verschiedenen Inspektionen, sag ich mal in Anführungszeichen, dass wir selber entscheiden können, welche Schule das kriegt und welche nicht. Und damit auch hier keine persönlichen Interesse oder persönliche Konflikte entstehen, werden wir das auch so publik machen mit Fernsehen oder mit Zeitungen, je nachdem, dass sie auch mitbestimmen. Beziehungsweise die andere Variante oder Überlegung war, dass die Schüler sich bewerben, bei uns bewerben, warum sie denken, die sollen diese PCs kriegen. Dass wir dann sagen, okay, ihr habt recht, ihr kriegt so viel und ihr kriegt so viel. Und dieser Container ist der erste Versuch. Und wenn es gut laufen sollte, machen wir dann den nächsten, den zweiten, den dritten und den vierten Container. Wenn ihr diesbezüglich Fragen habt, wir stehen ja draußen und jederzeit würde ich mich freuen, wenn Interesse erkennen.
Ja, da jetzt dann von mir noch die abschließenden Worte. Wenn Sie jetzt das große Fragezeichen im Kopf haben, finde ich gut, wie kann ich helfen? Die Frage kann ich Ihnen sofort beantworten. Als erstes, ganz wichtig noch, sagen Sie es weiter. Erzählen Sie von unserem Projekt jedem, den Sie auf der Straße treffen. Es könnte jemand dabei sein, der uns helfen möchte. Selbstverständlich sammeln wir Hardware-Spenden. Wir nehmen Pentium 2. Wir nehmen Monitore 15 bis 19 Zoll, aber auch Einzelteile. Und da sage ich jetzt dann auch gleich dazu, derzeit ist unser Lager voll. Das heißt, derzeit nehmen wir nur Einzelteile. Und wir suchen speziell Netzwerkkarten, LAN-Kabel, Switches, Mäuse und VGA-Kabel. Dann können wir immer wieder brauchen logistische Hilfen. Wenn wir aus Köln einen Anruf kriegen, hier, wir haben so und so viele gute PCs und wir sagen, klasse Lieferung, Dankeschön, aber wir müssen sie drauf sitzen lassen, wir können es nicht bewältigen, weil die Strecke ist einfach zu groß, sowohl nach Freiburg als auch nach Leipzig. Und dann, ganz klar, sind wir auf finanzielle Spenden angewiesen. Linux für Afrika bzw. der Trägerverein FreiOSS ist berechtigt, Spendenquittungen auszustellen. Und auch der Verein Städtepartnerschaft Leipzig-Addis Abeba ist berechtigt, Spendenquittungen auszustellen. Wenn Sie Ihnen diesbezüglich Fragen haben, Wünsche haben, sprechen Sie mit uns. Wenn Sie sich informieren möchten, www.linux4afrika.de ist Ihre Anlaufstelle. Dort finden Sie auch nochmal Informationen, wie Sie uns pekuniär und die Arme unter die Arme greifen können. Ansonsten sage ich vielen Dank, dass Sie hier waren. Danke für Ihr Interesse und ich hoffe, man sieht sich mal wieder. Dankeschön.
Danke, Tobias. So, jetzt haben wir natürlich auch hier im Raum noch die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Zeit ist ja noch. Also gibt es Fragen aus dem Auditorium noch zum Vortrag?
Gewünscht ist beides. Für uns ist natürlich schon hilfreicher, wenn wir zum Beispiel gleiche Hardware, die wir leicht integrieren können, kriegen. Aber so wählerisch sind wir nicht, weil wir möchten gerne helfen. Und dann, so wie wir Möglichkeiten haben, nehmen wir gerne.
Weitere Fragen?
Die Schulnetzwerke laufen. Die Erfahrung ist, dass die ältere Hardware auch oftmals die robustere ist, erstaunlicherweise, andererseits mitunter auch logischerweise. Das nächste ist, dadurch, dass wir halt dieses Terminal-Server-Thin-Client-Netzwerk fahren, wir haben auf jedem Server noch ein Rescue-System, das per Part-Image den kompletten Server wiederherstellt, so wie er war. Wir haben auf jedem Server einmal ein 64-Bit-System und einmal das gleiche noch in 32-Bit. Sodass, auch wenn das Haupt des 64-Bit-System geschrottet ist, das 32-Bit-System noch starten kann. Und wir liefern auch immer noch eine Ersatzplatte mit. Und wenn die verbraten ist, bitten wir, dass an uns Nachricht kommt, dass wir eine neue Ersatzplatte schicken können. Darüber können dann auch die Systeme abgedatet werden. Und das ist halt der Vorteil von einem solchen Netzwerk. Es ist ziemlich wartungsarm und auch von Linux realistischerweise meistenteils Laien auch noch zu bewältigen. Ich sag mal so, wenn die Infrastruktur wächst oder sogar ein entsprechendes Backbone in die richtige Ecke geleitet wird, dann ist das sicherlich möglich. Aber derzeit, es laufen verschiedene Planungen für neue Backbones, aber das ist alles ziemlich zäh und ob da auch Äthiopien wirklich von profitieren wird zum Schluss, das muss ich im Laufe der Jahre zeigen. Und dann muss die Technik ja auch so verfügbar sein, dass sie bezahlt werden kann.
Ja, die sind in Englisch. Die Äthiopien hat so viele Stämme und jeder Stamm hat eigene Sprache. Bis zur dritten Klasse wird in eigener Stammsprache gelernt und ab dritter Klasse ist die ganze Schulunterricht auf Englisch.
In Tansania haben unsere Leute in einem Sekretariat ein sehr interessantes Schild gesehen. No English, no service.
Weitere Fragen?
Das sind jetzt unsere Schwerpunktprojekte. Es ist in der Überlegung, mit Mosambik was zu machen. Das machen nicht bewegen. Das machen die Freiburger. Und es ist derzeit auch im Gespräch eine Stiftschule in Kenia mit einer sehr rührigen Oberin. Dann wollen wir auch zusehen, dort wenigstens ein bisschen zu helfen. Aber das ist derzeit im Gespräch und wie es wird, was daraus wird, ist dann über die Homepage zu erfahren. Und letztendlich sage ich mal, wir sind ja auch personell nicht so weit begrenzt, dass wir gleich so großzügig besetzt, dass wir gleich ganz Afrika überschwemmen können. Das wäre vielleicht eine feine Sache, wenn man es gut macht, aber wir sind froh, dass wir das stemmen, was wir können.